Ich würde gern einstimmend was sagen zur Verschränkung von Psychologie und Spiritualität, weil das ja immer hier Thema ist. Und das ist ein bisschen radikal und ungewöhnlich, aber deshalb sage ich es. Guckt mal, ob ihr damit könnt. Wenn wir die Methoden der alten Meisterinnen und Meister der großen mystischen Traditionen studieren, die Methoden, wirken die auf uns sehr psychologisch und sehr exakt. So die Meister des Ostens und des Westens, also der christlich-sufi-jüdischen Tradition, mystische jüdische Kabbalah, und des Ostens die großen buddhistischen, hinduistischen, tantrischen Traditionen, die arbeiten sehr exakt. Und wenn man das rausnimmt, wenn man das ein bisschen in andere Sprache bringt, kannst du es fast nicht unterscheiden von moderner Psychotherapie. Das ist unglaublich genau. Das heißt, Psychologie, psychologische Reifungsarbeit, wie ich es gerne nenne, weil es ja nicht immer um Heilung von Wunden im Sinne von Therapie geht, psychologische Reifungsarbeit und spirituelle Arbeit sind eigentlich nicht so verschieden. Sie beziehen sich oder sie resonieren auf verschiedene Level unserer Persönlichkeit. Die psychologische Reifungsarbeit nimmt mehr den Ansatz unserer Biografie, unserer Erlebnisse und unserer gewordenen Ich-Persönlichkeit. Unser biografisches Ich, wie ich das manchmal auch nenne. Das natürlich konditioniert ist, aber in diesem positiven Sinne von Conditio, also sind Bedingungen, dass wir halt so sind, wie wir sind. Ich habe bestimmte Bedingungen, dass ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin. Wenn ich in Afrika aufgewachsen wäre, wäre es anders. Das ist Bedingung. Das ist Konditionierung. Nichts Falsches dran. Also, darauf nimmt die psychologische Reifungsarbeit Bezug. Und die spirituelle Arbeit nimmt Bezug auf den Übergang von unserem konditionierten Persönlichkeit hin zur nicht konditionierten, die wir Wesen oder authentisches Personensein oder Essenz nennen, wer wir eigentlich sind. Was nicht geboren ist und was wir zutiefst sind, die Seinsdimension. Das heißt, der Kernunterschied aus meiner Sicht zwischen psychologischer Arbeit und spiritueller Arbeit ist nicht die Methode, sondern das Menschenbild. Psychologie bei all ihrer tollen Leistung neigt dazu, uns in einem zu kleinen Menschenbild zu therapieren. Und das macht an den Grenzen der Psychologie fragwürdig, wenn ich nur Psychologie benutze. Ist logisch. Psychologie ist ein Ausdruck einer Gesellschaft, ist Ausdruck von Forschung. Wenn das nicht alles erleuchtete Leute sind, was leider nicht der Fall ist, die tief aus ihrer Wesensessenz wissend und wirkend da sind, ja, dann haben die natürlich ein konditioniertes Menschenbild. Und das ist der Versuch, es so gut wie möglich zu machen. Nur ist es halt konditioniert, es ist begrenzt. Und daraufhin werden wir therapiert und begleitet. Das ist okay, nur es ist zu klein für uns. Es ist nicht alles. Es braucht deshalb als Ergänzung, das ist ein wichtiger Weg, ja. Es braucht deshalb als Ergänzung das Menschenbild, und hier bricht das Wort ein Stück, weil es eigentlich kein Bild mehr ist, also die Sicht auf unser Menschsein, die uns zukommt, wenn wir tiefer und tiefer erfahren, wer wir eigentlich sind, auf dem Pfad des Erwachens. Also was die spirituellen Traditionen und mystischen Traditionen uns lehren vom Menschsein. Das ist auch manches holprig und schräg und begrenzt, klar. Und gleichzeitig haben die aber eine Ahnung und eine Sehnsucht nach dieser Tiefe und sich das weitet. Das bedeutet, wenn wir beide Wege zusammenbringen, sind die gar nicht so widersprüchlich und gar nicht so konträr zueinander. Das sind nur verschiedene Zugänge und manchmal auch ähnliche Methoden. Und das, was sich weitet, und das ist, ich finde, ein Phänomen der heutigen Zeit, was sich weitet. Ich beobachte viele psychologische Methoden, die mit diesem spirituellen Sicht von Menschen zunehmend arbeiten. Die transpersonale Psychologie tut es explizit. Aber auch schon bei Leuten wie Ruth Kohn können wir das finden, wo es über die Grenzen des Konditionierten rausgeht. Mal ist dieses mehr dran, mal ist jenes. Es ist keine Wertung, nur eine Unterscheidung, wie die Dinge zusammenhängen. Das bedeutet, was wir hier machen, oder was ich hier auch tue, ist, ich benutze zum Teil auch psychologische Methoden, um spirituelle Öffnungen zu ermöglichen. Und ich benutze natürlich auch spirituelle Methoden in der therapeutischen Arbeit, um Menschen Heilung zu vermitteln. Manchmal braucht es genau das. Gerade sehr tiefe, frühe Traumatisierungen oder Irritationen lassen sich rein psychologisch nicht lösen. Ich habe eine Reihe von Menschen in Einzelbegleitung, die diese Frage stellen von, warum bin ich überhaupt Mensch? Ich will das eigentlich gar nicht sein. Sind wir mit psychologischem Latein am Ende? Kannst du sagen, ja, du bist es halt. Akzeptier es halt. Sagen die, mache ich aber nicht. Aber das ist nicht, dass sie sich wegmachen wollen oder das Leben nehmen, sondern das ist, dass sie den Sinn verstehen wollen. Was soll das denn? Warum bin ich denn manifestiert als Mensch? Und da braucht es eine spirituelle Sicht und Erfahrung als Beispiel. Ja, also das zu dieser Verschränkung. Und deshalb finde ich beides wichtig. Meine Sicht wäre, was unsere heutige Zeit braucht, sind Menschen, die beides können. Deshalb leite ich auch diese Ausbildungen, wo ganz viele im therapeutischen, ärztlichen Bereich drin sind, die jetzt neu startet im nächsten Sommer. Dreijährige Ausbildung, spirituelle Begleitung, die was Ganzheitliches hat, wo das zusammenkommt. Das ist wichtig. Gut, das wollte ich so ein bisschen zu meinem Hintergrund sagen. Ihr müsst das nicht so sehen, ihr könnt es gerne anders sehen. Nur so euch deutlich machen, euch transparent machen, wie ich die Dinge im Moment sehe und sehen gelernt habe und wie ich damit arbeite. Das Zweite, was ich kurz skizzieren mag, ist, Thema, das von euch auch aus der Gruppe kam jetzt, das ich aufgreife, ist, es gibt einige Level zu dem Thema Alleinsein und Verbundensein, in Beziehung sein. Und ich will das mal reduzieren oder destillieren auf 4 Level, es gibt natürlich viel, viel mehr, aber auf 4 Level, damit es ein bisschen klar wird. Die erste Ebene, und das entspricht unserer Biografie, das heißt in diesem Fall unserer ganz frühen Biografie, ist, dass wir als menschliche Wesen abhängig sind von funktionierender Beziehung, auch wenn wir das vielleicht in der ganz frühen Zeit als Kinder noch nicht als Beziehung erleben unsererseits, aber dass Menschen für uns da sind, wir sind davon abhängig. Und wir wissen, wo das nicht funktioniert oder wo Eltern oder Kontext krass oder schräg drauf oder nicht verfügbar ist, was das für Verletzungen hinterlässt. Also wir sind in diesem ersten Level, sind wir abhängig in unserem Leben, Überleben, uns wohlfühlen von Beziehung zu anderen. Wenn ihr das jetzt ein bisschen aus dieser Frühphase löst, wir können das immer wieder im Leben entdecken, dass wir in dieses Muster kommen. Das ist nicht falsch, das ist lebensfördernde Intelligenz. Ja? Das ist kleine Wesen, spürt, ich bin abhängig, ich muss mich mit denen gut stehen. Wir kommen in dieses Muster, abhängig zu sein von Beziehung. Ich brauche was, ich kann nur überleben. Wenn du gehst, dann sterbe ich. Wenn du gehst, dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Das ist diese Abhängigkeit, das ist nicht der Wert der Beziehung. Sonst ist die Abhängigkeit, das ist das Brauche. Das ist der erste Level. Der zweite Level, wenn wir dann uns etwas stabilisieren und reifer werden, ist, was die Ruth Kohn aus der humanistischen Psychologie toll beschreibt, von Autonomie und Interdependenz. Also diese Balance von, ich bin autonom und ich bin interdependent. Und Ruth Kohn sagt, in dem Maße, wie ich meine Autonomie erlebe, bin ich fähig zur Interdependenzbeziehung. In dem Maße, wie ich Interdependenz, Vernetztheit erlebe, stärkt sich meine Autonomie. Also die bekämpfen sich nicht, die beiden Pole, sondern die wachsen im gemeinsamen Rhythmus. Je stärker ich autonom bin, umso freier bin ich in der Beziehung. Je intensiver ich Beziehungen erlebe und mich gestärkt, unterstützt, vernetzt fühle, umso mehr Mut habe ich, autonom zu sein. Ruth Kohn als große Gruppentherapeutin sagt, die schwierigsten Gruppen, die man leiten muss, sind solche Leute, die sich anpassen. Die leichtesten Gruppen sind, wenn alle ein autonomes Gefühl haben und sich ziemlich einzigartig fühlen. Nicht jetzt im Sinne von Ego-Trips, sondern von Reife. Also das wäre so die erwachsene Balance unseres normalen in der Welt Seins. Jetzt geht es aber weiter. Einige von euch berühren lassen, deshalb beschreibe ich das. Es gibt darunter einen, als dritte Ebene gibt es einen neuen Level von Alleinsein. Und der taucht auf, wenn wir unsere tiefe existenzielle Einzigartigkeit entdecken. Das gestern schon skizziert mit dem Einsam-Ding. Ja. Also, es gibt etwas, wo wir lernen müssen, dieses Alleingefühl auszuhalten. Ich sage es erst echt mal so extrem. Weil uns das erinnert an dieses Hilfe, ich brauche wen. Da kommen diese alten Dinger nochmal. Ja. Aber es ist doch was Neues. Das Alleingefühl braucht es zu halten, wenn wir unserer Einzigartigkeit begegnen und leben wollen. Ihr könnt es sehen in der Kunst, ihr könnt es sehen in der Forschung, ihr könnt es sehen in der Führung. In vielen Berufsfeldern ist es notwendig und deutlich. Wenn jemand wirklich etwas Neues, angenommen, ich will eine neue Musik schreiben, die noch nie geschrieben und gespielt worden ist, dann muss ich das aushalten, damit allein zu sein, dass ich erst nicht weiß, ob die irgendjemand mag. Vielleicht finden die Leute das nur ätzend. Und trotzdem will ich diese Musik schreiben. Und nur in diesem, ich mache das so und ich halte das Alleinsein damit, kann was ganz Neues, Schöpferisches geschehen. Hinterher kommen sie vielleicht alle und applaudieren, aber erstmal nicht. Aber wie wir wissen, in der Kunst, manchmal wurden die Großen auch erst ausgepfiffen. Und bei Führung ist es auch so. Wenn wir Führungskräfte sind, gibt es Entscheidungen, die wir treffen müssen, die gut sind, die menschlich sind. Und mit denen sind wir allein, weil alle das nicht mögen. Und bei Gruppenleitung auch. Das heißt, es braucht eine Art von Alleinsein. Es ist nicht abgekoppelt, es ist nicht in Beziehung sein. Wir haben das, die zwei Level vorher integriert. Autonomie in Beziehung, wir können das, ja? So, aber diese neue Dimension von Alleinsein und die hat zu tun mit unserer Kernberufung und dem Thema, das ich gleich beschreibe, was willst du in die Welt bringen? Deshalb bringe ich es auch nochmal her. Ja, da ist etwas von Alleinsein und die großen Menschen, die tief sind, in allen Facetten kennen das. Chögyam Drongpa zum Beispiel beschreibt das super in dem Kapitel über die Herzpraxis in seinem Buch Meditatives Leben, Shambhala, der Weg des spirituellen Kriegers, Kriegerin. Ja, also dieses Alleinsein, mit der letzten Wahrheit bist du allein, wenn du lehrst, kannst du nicht teilen, ist nicht sagbar. So, und dann hört dieser Schmerz von allein auf und wir fühlen, in diesem Alleinsein ist, das deutsche Wort hat ein schönes Spiel in sich, ist eben nicht nur allein, sondern ist das All-Eins auch drin. Und wir füllen in diesem Alleinsein, in dieser Einzigartigkeit, das ist eine Wesensqualität, berühren wir das Sein und im Sein sind wir verbunden mit allen Wesen. Und das ist die vierte und tiefste Ebene. Wir sind diese tiefe existenzielle Verbundenheit mit allen Wesen, die da ist, auch wenn du allein sitzt. Oder wenn sie dich auslachen, oder wenn sie deine Kunst nicht wollen, oder deine Teachings nicht anhören, oder was auch immer. Ja, dieses tiefe Verbundensein sogar mit den abgefahrensten Exemplaren unserer Menschheitsfamilie. Diktatoren, Mörder, Killer, irgendwie was. Machthaber, so, also abgefahren, ja. Aber das ist trotzdem Verbundenheit, wir schmeißen die nicht raus, ne? Ja, das ist menschlich, leider. Ist so. Diese seinsmäßige Verbundenheit. Und wenn man sich dann begegnet, kann man darin andocken. Und plötzlich fühlt sich was so vertraut an. Das sind diese vier Level. Als Skizze. Das heißt, lasst euch nicht irritieren, wenn ihr eurer Einzigartigkeit begegnet. Wird zwar zwischendurch mal ein bisschen allein. Aber ist nichts falsch dran. Damit bin ich im Grunde schon bei unserem Hauptthema von jetzt, nämlich dieser Frage, die ich am ersten Abend skizziert habe. Was willst du in die Welt bringen? Wir hatten ja so den Mut, uns nach innen zu wenden, dann diese innere Haltung uns in Ordnung bringen zu lassen von der Weisheit des eigenen Herzens am ersten Tag. Dann gestern in unseren Zellen wandeln sich Erde und Himmel, also Wandlung und Erwachen. Und heute so das, was, also wird es ein bisschen konkreter, was will ich in die Welt bringen. Deshalb will ich einfach auch konkret nochmal mit euch arbeiten, mit diesen beiden Übungen, die ich beschrieben habe. Und was will ich in die Welt bringen? Auch hier, ich liebe die Strukturierung, dadurch kann ich es mir auch gut merken und vor mir sehen. Auch hier sehe ich vier Ebenen. Wir könnten mehr machen, aber vier möge im Moment genügen. Ganz alltagspraktisch erstmal, was will ich in die Welt bringen? Es mit welcher Stimmung? Ich würde nicht sagen, stehe ich morgens auf, die haben wir nicht so in der Hand. Aber welche Stimmung bringe ich dann zu den anderen Menschen? Sascha und ich haben vor Jahren ein Training transpersonaler Arbeit gemacht, sehr intensiv bei einem Paar. Die waren richtig, oh, die sind richtig, richtig gut. Und die haben immer wieder darauf insistiert, du bist nicht verantwortlich für das, was du erlebt hast. Du bist nicht verantwortlich für das, was du fühlst. Aber du bist verantwortlich für die Stimmung, die du in den Raum bringst hier. Und das finde ich super. Weil es auch eine Richtung von Selbsterfahrung und so, ich denke, ihr kennt diese Felder, gibt von, ich will mich einfach zulassen, ich bin jetzt halt motzig drauf und jetzt motze ich halt hier rum. Das ist halt authentisch. Ja, authentisch ist weit entfernt. Das ist einfach nur ungefiltert die Emotionen rauslassen, wie kleine Kinder. Wir brauchen Räume, wo wir mit unseren Emotionen arbeiten können, aber die anderen Menschen haben das nicht verdient, dass sie die Fläche unserer Emotionen werden. Das heißt, ich habe eine Verantwortung. Verantwortung heißt nicht gut schlecht, sondern ich habe eine Verantwortung. Ich kann das verantworten. Vielleicht verantworte ich mal zu sagen, so, hier ist was, das hat mich so geärgert, das muss ich jetzt ganz klar sagen und mit Wucht und Schärfe. Und da ist ein Schuss von dieser gesunden Aggressivität drin. Aber ich verantworte das. Ich lasse es nicht einfach rausflattern. Ja. Oder ich merke, nee, ich bin zwar wütend, aber im Moment passt es überhaupt nicht. Und mein Gegenüber ist gerade selber sehr verwundet. Und ich nehme Verantwortung dafür, dass das jetzt nicht hilfreich ist. Also was will ich in die Welt bringen? Das ist Herzqualität, deshalb erzähle ich das im Herzretreat. Also ich fühle Interdependenz. Ich fühle nicht nur mich mit meinen Gefühlen, sondern ich fühle auch den, die andere, wie das ankommt, was ich tue. Ich nehme nicht die Verantwortung für den anderen, aber ich fühle, wie das wirkt, was ich sage. Oder anstelle. So, füll dahin. Das ist der erste Level. Was will ich in die Welt bringen? Das zweite, der Blick weitet sich. Was will ich in die Welt bringen? Für viele von uns ist es eine Art von, die Philosophen würden sagen, geworfen sein. Wir sind in der Regel in Situationen, die wir nicht komplett selber erschaffen haben. Das ist auch wieder Konditionierung. Ja, wir sind in was reingesetzt und die Bedingungen sind so, und mal haben wir Glück und mal haben wir echt Pech und da liegt vieles nicht in unserer Hand. Ich hätte mir zum Beispiel vorstellen können, auch mal ein großes Retreatzentrum aufzubauen und das so und an einem Ort. Und das ist jetzt anders, das mache ich Pionierarbeit in eher kleineren Gruppen an verschiedenen Orten. So, also das ist was, das kann man nicht machen. Das ist ein Stück, wie die Biografie oder wie die äußeren Umstände uns beeinflussen, uns einladen. Vielleicht kennt ihr Menschen, die sagen, vielleicht auch gerade ältere Menschen, die ein Stück Lebenserfahrung schon hinter sich haben, die sagen, ja, ich habe mir das nie gewählt, aber das, was ich jetzt tue, ist total wunderbar und erfüllt mich. Also da gibt es so etwas so wie eine Elastizität, nicht im Sinne von anpassen, da verlieren wir was von uns, sondern wo wir ganz in Wahrheit und Würde reingehen und spüren, ah okay, die Situation ruft gerade danach, ich hätte mir das nie gesucht, ich wäre da nie auf die Idee gekommen, ich probiere das mal. Und dann merken wir von innen, ja ach, das ist eigentlich sehr schön. Ich hätte mein Leben anders erfunden als so, aber jetzt konstelliert sich so und ich erfülle es von innen. Es gibt es im Persönlichen, im Beruflichen, im Spirituellen. Wir landen oft durch eine Webseite oder ein Buch oder ein Link irgendwo in spirituellen Kursen, die hätten wir jetzt nicht gesucht, und trotzdem merken wir, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Also eine Elastizität, was will ich in die Welt bringen? Das ist oft nicht dieses, ich denke mir das aus und dann mache ich das, sondern ist eine Kooperation mit Welt. Eine Kooperation mit der Situation, die ich nicht geschaffen habe. Da ist eine Elastizität, eine Resilienz drin, dass ich damit koagiere. Das Dritte ist, da kommen wir eher in das, was wir normalerweise zunächst damit verbinden, aber das ist halt sehr tief. Was will ich in die Welt bringen? Das ist, wofür glüht dein Herz wirklich? Wofür springst du morgens aus dem Bett oder krabbelst raus? Je nach Charakter. Ja, also wofür geht dein Herz? Was ist es, was du zutiefst liebst für dich? Und das Interessante ist ja, was wir wirklich lieben. Nicht woran wir Mangel haben, das ist nicht das, was wir lieben, das ist das, was wir wollen. Aber was wir wirklich lieben, das wollen wir teilen. Weil wir das so toll finden, dass wir möchten, dass andere Menschen es auch toll finden und auch davon profitieren. Die indische Tradition sagt, wer für sich alleine kocht, kocht Gift. Das ist ein bisschen harsches Wort. Ja, also gemeint ist, wer ewig und drei Tage nur seinen eigenen spirituellen Weg umrührt und es nicht öffnet für andere, irgendwann vergiftet sich das selber. Das blockiert sich. Ja. Die Kunst, die Dichtung, die Philosophie, die Einsicht, die Spiritualität, die auch die Heilkunst der Psychotherapie, das will sich teilen, das will zu Menschen. Auch andere technische Fähigkeiten etc. Ja, das will sich verbinden, da will was in die Welt. Er drängt von dem, was wir lieben, was drängt was in die Welt. Und das ist eigentlich das, was wir Berufung nennen, Wesensberufung. Wo wir spüren, hier resoniert zutiefst etwas in mir, was ich in die Welt bringen will. Und dafür gehe ich. Manche alte indigene Traditionen sagen, dafür bist du geboren, das hast du schon gehabt vor deiner Geburt. Und der Weisheitsraum des Seins oder die Ahnen und Ahnen, so wie die es beschreiben würden, haben das mit dir abgesprochen, dass du zu dieser Aufgabe in die Welt kommst. Das müssen wir nicht übernehmen, aber ich finde es eine schöne Sicht. Und in Afrika gibt es einen Stamm, wo die Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfes, wenn eine Frau ein Baby erwartet, kurz vor der Geburt die Frau in die Mitte sitzen lassen und außenrum trommeln, tanzen, singen und bringen die schwangere Frau, die werdende Mutter, in eine Trance, sodass sich ihre Stimme mit der Seele des ungeborenen Kindes verbinden kann und sie fragen das Kind, wofür bist du gekommen? Was ist deine Wesensaufgabe? Super. Das wird geboren, hat quasi schon ein Diplom, muss es nicht nachweisen. Ja, haben wir schon gehört. Dafür kommst du. Wunderbar, wir fördern dich. Im Idealfall. Also es gibt Traditionen, wo das noch heil ist und funktioniert. Gut, aber es ist Menschheitserbe, finde ich, dass wir das können könnten, einander so in dieser Welt willkommen zu heißen. Und wenn es nicht bei der Geburt geschieht, dann halt später. So dieses einen Menschen schauen hat aus meiner Sicht ganz viel zu tun mit zu verstehen oder jemandem zu verstehen, zu helfen. Wozu bist du hier? Was ist deine Aufgabe? Was willst du entfalten? Oder wenn wir an den anderen Pol der menschlichen Biografie gehen, was möchte ich leben, damit ich eines Tages in Frieden sterben kann? In Frieden, nicht hadernd. Was möchte ich leben? Was möchte ich in die Welt bringen? Das ist Wesensberufung. Und das Vierte ist, wenn das wirklich wirkt. Und da spüren wir, da geht nochmal ein Stück unserer Ich-Persönlichkeit, die taucht nochmal weg oder löst sich oder öffnet sich. Und wir kommen in dieses klingt ein bisschen altmodisch, das Wort, aber ich mag es gern, in dieses Dienen. Also wir dienen nicht irgendeinem Herrscher, sondern wir dienen dem Größeren. Das heißt, wir werden, das kann man schön an der Herzpraxis auch sehen, wenn sich das hintere, das tiefe Herztor nach hinten hin öffnet, können wir die Erfahrung haben, wie wenn das Licht des Seins durch uns hindurch geht. Wie wenn wir ein Tor, ein Fenster sind, ein Kristall, wo das Licht durchgeht und wir sind Werkzeug. Das ist der tiefste Level. Was willst du in die Welt bringen? Das ist nicht mehr die Frage an dieses kleine Du, sondern da öffnet sich die authentische Persönlichkeit zu ihrem eigentlichen Sinn und erweist sich als eine Botschafterin oder Botschafter des Seins. Wir werden zum Tor. Was willst du in die Welt bringen? Wir werden Werkzeug. Ja, und von da aus, also das wären diese vier Dimensionen von was will ich in die Welt bringen und wie formt sich mein Herzwissen und meine Herzwahrheit in die Welt hinein. Und von da aus vielleicht zum Abschluss nochmal eine kurze Skizze. Gestern hat Hilde die gute Frage gestellt zum Ego und meine Antwort war vielleicht einseitig, deshalb mache ich das noch ein bisschen ergänzen. Also wie erkenne ich das Ego, das ständig nach allem greift? Aus diesen vier Level von Wissensberufen in die Welt bringt, wird es nochmal deutlich. Das ist eine so tiefe Reife und Offenheit, dieses vierte. Das können wir nicht von Anfang an. Dafür ist Menschsein zu fragil. Und deshalb baut sich in uns Menschen von unserer Entwicklung, bei nahezu allen Menschen, erstmal etwas auf wie ein Schutz, der eine Imitation unserer wahren Persönlichkeit ist. Unsere Ich-Persönlichkeit konditioniert, haben wir schon drüber gesprochen. Wenn wir uns darauf reduzieren, wenn wir sagen, ich bin nur das und ich bin nur diese konditionierte Persönlichkeit auf Gedeih und Verderb, und ich will niemals was anderes sein. Und ich gucke, was das braucht. Das ist die Haltung des Ego. Aus meiner Sicht existiert Ego nicht. Die Weisen haben schon recht. Ego existiert nicht. Also Ich-Persönlichkeit in gewisser Hinsicht schon eher. Aber Ego ist ein Zustand, in den wir uns bringen. Das heißt, ich kann auch als, wenn jemand tief gegangen ist und spirituell lehrt vielleicht, nicht sagen, ist es für mich immer irritierend, wenn jemand sagt, ja, ich habe mein Ego völlig aufgelöst. Setzt ja voraus, dass es das Ego gibt. Aber wenn das Ego ein Zustand ist, kann jede und jeder immer wieder mal in diesen Zustand geraten. Diese Reduktion unserer Identität auf eine konditionierte Vorstellung, wer wir sind. Und das ist der Mechanismus, wie das Ego greift. Das greift natürlich dann nach allem, weil es sich instabil fühlt, auch nach spirituellen Erfahrungen. Spiritueller Materialismus, ne, Entschuldigung, drum war das. Das ist eine Ego-Variation von Spiritualität. Ja, also ich schnappe die Erfahrung, boah, ich habe die Erfahrung, die und welche hast du denn, zeig mal und so. Menschlich, es ist nicht toll, aber es ist menschlich. Ja, okay, lass es wieder los. Wenn das nicht bearbeitet wird, also da ist die psychologische Reifungsarbeit ganz wichtig, kann es natürlich dann zu Unfällen kommen, nur als Anmerkung, wenn jemand in so einer Haltung lehrt. Dann haben wir eine hohe Verantwortung, wenn wir Menschen begleiten oder therapeutisch genauso. Ja. Und wenn das sich festzurrt, so bin ich aber. Wenn der Meister mit dem Ego verwechselt wird, wird es schwierig. Nur zu wissen, es ist Mensch, es ist nicht der Böse, es ist nicht der Dämon in uns, das Ego. Es ist eine Konstellation, ein bisschen eine Irritation, dass wir uns zu sehr zusammenziehen auf diese konditionierte Ich-Persönlichkeit, die eine mentale Konstruktion ist, die in den ersten Lebensjahren entsteht, entsprechende Entwicklungspsychologie, und die ein Faksimile, eine Imitation unseres authentischen Personenseins ist. So lange brauchen wir das, bis unser authentisches Personensein kraftvoll oder wir als Menschen kraftvoll genug sind, dass wir diese Offenheit, die Herausforderung des Authentischseins halten, leben können. Wir können das nicht von Anfang an. Wir brauchen diesen Schutz. Die Sache ist, uns langsam abzurunden, dass unsere konditionierte Persönlichkeit normalerweise von selber wächst, wenn wir einigermaßen hilfreiche Bedingungen haben. Die hat schon mal Löcher und Lücken und Hingebeine und so, aber für die allermeisten von uns, Gott sei Dank, muss man sagen, zum Glück, wächst die von selber, müssen wir nicht so furchtbar viel für tun. Wir können dann später an uns arbeiten, das ist dann natürlich sehr, sehr gut. Die authentische Persönlichkeit entsteht in uns Menschen rein empirisch, wenn wir in die Menschheitsfamilie schauen, definitiv nicht von selbst. Das ist eigentümlich. Das, was wir immer schon sind, ganz von selbst, entsteht fühlbar nicht von selbst. Das heißt, es fordert unsere Verantwortung, unsere Entscheidung, unsere Liebe, dass wir so an uns arbeiten, dass sich das öffnen kann. Deshalb haben wir weltweit einen Mangel an Menschen, die aus der authentischen Persönlichkeit agieren. Und das macht das Gefühl, wie manche Weise sagen, dass wir als Menschheit in der Kinderstube existieren, anstatt als Erwachsene. Kinderstube wäre konditionierte Ich-Person, Erwachsensein wäre authentisches. Und da sind wir unterwegs. Ist ein bisschen mühsam, aber da sind wir unterwegs an dieser Schwelle.